Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update. Heute ist der 5. Juli. Wir zeichnen am Freitagmorgen auf. Es ist jetzt 9.11 Uhr. Und bei mir sind heute meine Kollegin Michaela Tix. Hallo Michaela.
Ja, guten Morgen.
Und bei uns ist heute auch Mareike Täufer. Hallo Mareike.
Guten Morgen zusammen.
Es ist keine Premiere für dich hier im Podcast. Du warst schon einmal dabei, ist aber schon ein bisschen länger her. Sag uns doch mal, was sollten wir wissen über dich? Was treibst du so bei Energate?
Ich bin bei Energate vor allem für Gas- und Wärmethemen zuständig. Deswegen heute hier, weil wir wollen uns ja ein bisschen über Fernwärme unterhalten.
Gut, das ist auf jeden Fall eines der größeren Themen, über die wir heute sprechen wollen. Starten wir aber mal aus aktuellem Anlass, vielleicht mit einer guten Nachricht. Das möge der ein oder andere für sich selber beurteilen. Aber wir haben noch eine Bundesregierung. Das ist vielleicht erstmal so die Nachricht, weil die Koalition hat sich in der vergangenen Nacht auf einen neuen Haushalt für das Jahr 2025 verständigt. Wir erinnern uns noch so ein bisschen, das Jahr 2024 ist gestartet ohne regulären Haushalt. Damals war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Sondervermögen der Grund, mit vielen Implikationen auch für das Energiethema. Warum reden wir heute im Podcast über den Haushalt 25? Weil, so wie wir es gehört haben, ja, da offenbar auch noch das grüne Licht für die Kraftwerksstrategie dranhängt. Ich glaube, Michaela, wir haben in letzter Zeit auch relativ viel zur Kraftwerksstrategie gehört. Du, glaube ich, auch. Es gab einige Verwirrungen. Die hatte zuletzt ja auch noch Bundeswirtschaftsminister Habeck ausgelöst mit seinem Auftritt beim BDW-Kongress. Da ging es irgendwie drum, was ist das denn jetzt eigentlich für ein Instrument? Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit, um was geht es eigentlich? Und warum ist das überhaupt relevant? Das ist immer noch relevant, weil die EU-Kommission die Kraftwerksstrategie und die Förderung, die damit verbunden ist, genehmigen muss. Und soweit wir es bisher jetzt in den letzten Tagen gehört haben, sollte nach dem Beschluss des neuen Haushalts und des zugehörigen Wachstumspakets für die Wirtschaft in Deutschland ein neues Eckpunktepapier zur Kraftwerksstrategie kommen. Und mal gucken, ob das heute passiert. Ich habe meinen Posteingang noch regelmäßig im Blick, auch während des Podcasts, ob vielleicht noch irgendwas reinkommt. Ich habe heute Morgen auch noch mal eine Anfrage beim Bundeswirtschaftsministerium gestellt. Aber es ist noch so ein bisschen sicher. Aber du hast auch den Tag gestartet, Michaela, mit der Nachricht, der Haushalt ist da. Details müssen wir aber noch abwarten.
Ja, da dürfen wir alle gespannt sein, ne? Wie es jetzt argumentiert wird und ob die Kraftwerke durchkommen oder die Ausschreibung, ob es vielleicht nur häppchenweise geht oder ob dann der ganze Schwung mit dem 10 GW dann durchgeht.
Soweit wir oder was wir bisher gewiss gehört haben, soll es ja so kommen, dass es jetzt jeweils in den Jahren 2025 und 2026 jeweils zwei Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke geben soll, jeweils im Umfang von 2500 MW. Lange war ja eigentlich das Ziel, dass noch 2024 eine erste Ausschreibung erfolgen soll. Das ist vom Tisch. Das wissen wir schon seit ein paar Wochen, dass das zeitlich nicht mehr einzuhalten ist. Hängt auch so ein bisschen daran, dass der Haushalt jetzt auch erstmal auf den Weg gebracht werden muss. Also was der Bundeskanzler zusammen mit den beiden Ministern für Finanzen und Wirtschaft heute wahrscheinlich im Laufe des Vormittags in Berlin vorstellen wird, in Papier. Man weiß, manchmal sind die Papiere der drei nicht so umfänglich, aber die müssen dann erstmal noch in das große Haushaltspaket eingebracht werden. Dann soll ab September, soll dann die Bundestagsberatung starten und dann November, Dezember wahrscheinlich ein Beschluss des Haushalts passieren. Ich war gestern beim VKU, beim Stadtwerke-Kongress, beim Stadtwerkeverband. Die haben 75-jähriges Bestehen gefeiert und da war Olaf Scholz zu Gast. Angeblich war es ein einziger Termin, den er neben den Haushaltsberatungen gestern wahrgenommen hat. Da dürfte er ein bisschen enttäuscht gewesen sein, weil die Reihen waren doch einigermaßen leer, muss ich sagen. Also für so einen Auftritt des Bundeskanzlers beim Stadtwerkeverband, da war auf jeden Fall noch Luft da. Hui, kann man ruhig sagen. Aber er hat sich dann ja natürlich nicht in die Karten gucken lassen. Ja, er hat davon gesprochen, dass Deutschland dringend Investitionen braucht. Er hat von einem Modernisierungsturbo gesprochen, der auch gerade für die Energieversorgung, Wärmeversorgung gelten soll. Damit hat er, glaube ich, so ein bisschen auf sein Wachstumspaket angespielt, das die Koalitionäre ja auch dann wohl in der Nacht mit beschlossen haben. Er hat gesagt, wir brauchen vor allem eins, Kapital für die Energiewende und wir brauchen Tempo. Beim Tempo hat er sich viel selber gelobt. Klar, was sollte da anders zu erwarten sein? Netze, Wind, PV, Elektromobilität, überall hat er eine erfolgreiche Regierungsbilanz gezogen. Naja, ist auch zu erwarten. Sind ja schon wieder im Wahlkampf.
Ja, Stichwort Kapital, da haben wir in den letzten Bilanzen doch immer viel gehört. Im Endeffekt sollen sich dann die Bilanzen verzwei-, verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen im schlimmsten Fall. Was hat er denn da so rausgehauen?
Naja, der Kanzler hat sich da natürlich nicht sonderlich stark drauf eingelassen. Es waren eher Andeutungen und ich meine, naja, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Standard bei Bundeskanzler Scholz. Er hat angedeutet, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzen will, den Standort Deutschland für ausländische Investoren attraktiv zu machen. Da habe ich aber eigentlich jetzt schon fast mehr Worte dazu verloren, als er selber beim Kongress gesagt hat. Das war alles recht kurz angebunden. Klar geht es natürlich darum, neue Kapitalströme in den Energiesektor reinzulotsen, weil es stehen halt wirklich Milliarden Investitionen an und nicht im zweistelligen Bereich, vielleicht nicht mal im dreistelligen Bereich, vielleicht eher im vierstelligen Bereich, dann sind wir bei der berühmten Billion, die die Energiewende insgesamt kosten wird. Also da hat er gesagt, also das ist ein Schwerpunkt, was sich auch die Bundesregierung vornehmen will, dafür zu sorgen, dass das Kapital da ist. Und eben wie gesagt, der andere Punkt war für ihn das Tempo. Das muss schnell gehen, das muss einfacher werden, das muss unbürokratischer werden. Und dann hat er ein schönes Zitat gebracht, er hat nämlich gesagt, Deutschland kann Tempo, wenn wir nicht alles zu Tode regulieren. Und ich glaube, da hat der ein oder andere im Publikum auf jeden Fall direkt einen erhöhten Blutdruck irgendwie gekriegt, weil bevor der Kanzler da war, gab es Diskussionsrunde von mehreren Stadtwerkevertreterinnen und Vertretern. Und da war unter anderem auch die Frage der Regulierung der Fernwärme ein großes Thema. Das brennt den Stadtwerkern momentan unter den Nägeln. Da spitzt sich nämlich die Debatte langsam zu. Und Mareike, da passt es natürlich hervorragend, dass du heute bei uns bist. Denn du hast eigentlich in der Vorwoche auch schon über die mögliche Regulierung der Fernwärme bei uns geschrieben. Da warst du beim Bundeskartellamt. Wir hatten zuletzt auch eine Meldung von der Ministerkonferenz der Verbraucherschutzministerinnen und Minister der Bundesländer. Die haben da in einem Abschlusspapier sich auch schon für eine Regulierung der Fernwärme ausgesprochen. Jetzt kommt die Monopolkommission noch daher. Was ist die Monopolkommission? Ein Expertengremium der Bundesregierung. Und da wird es ja dann vielleicht dann für die Stadtwerke auch noch mal akuter, wenn diese Debatte jetzt auch die Ebene der Bundesregierung erreicht hat. Und während das Bundeskartellamt ja noch von einer Regulierung light gesprochen hat in der vergangenen Woche, war mein Eindruck, die Monopolkommission geht echt ins Volle, denn die hat da nämlich durchaus noch ein paar größere Vorstellungen. Mareike, was schwebt denen konkret vor?
Ja, das war auch so ein bisschen mein Eindruck, dass es auf jeden Fall noch weitergeht. Aber man merkt so allgemein, dass sich die Stimmen oder die Rufe nach einer stärkeren Regulierung einfach mehren, verstärkt in den letzten Tagen und Wochen. Die Monopolkommission hat eine eigene Untersuchung gemacht und hat dann dabei festgestellt, dass es diese Wettbewerbsmängel gibt. Und hat dann eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man das auflösen könnte. Also setzt sich halt ganz konkret dafür ein, einen Als-ob-Wettbewerb zu schaffen. Und dafür macht sie halt unterschiedliche Vorschläge. Also das Ende des Liedes ist sozusagen das Unbundling, Entflechtung von Netzbetrieb und Vertrieb. Aber davor kommen noch ganz viele kleinere Maßnahmen. Dazu gehört ein Preisdeckel. Unter anderem, sie setzt sich auch für einen stärkeren Drittzugang von Wärmeerzeugung ein. Ja, also es gibt wirklich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die sie da vorschlägt, die jetzt, glaube ich, der Branche nicht nur gefallen dürften.
Preisdeckel, hattest du gesagt. Gibt es denn da schon tatsächlich einen Eurowert oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine.
Ja, tatsächlich habe ich auch danach gefragt, wie hoch der ausfallen könnte. Da gab es jetzt natürlich noch keine genaue Vorstellung. Es ist halt so, dass es zum Beispiel in den Niederlanden schon so ein Konzept gibt. Da ist dieser Preisdeckel Gaspreis initiiert. Das soll wohl für uns jetzt nicht so gut funktionieren. Die Kommission hat dann vorgeschlagen, man könnte das irgendwie anhand eines Wärmepumpenindexes machen. Aber wie genau das dann am Ende, also wie hoch das am Ende ausfallen könnte, dazu gab es jetzt noch keine Aussage leider.
Ja, ist ja in Deutschland schon immer die Diskussion, wie setzt sich die Preisklausel zusammen, welche Sachen müssen wir berücksichtigen, ist zu viel Gas in der Formel drin oder zu wenig? Ja, das wird auf jeden Fall spannend werden, denke ich mal, die nächsten Wochen. Was glaubst du denn, wie realistisch das jetzt alles ist oder wann es jetzt auf den Weg kommt?
Ich glaube, dass man dazu jetzt noch nicht unbedingt eine Aussage machen kann, wie schnell das jetzt irgendwie gehen könnte. Ne? Es ist ja auch so, dass die, es gab ja jetzt auch schon viel Kritik aus der Branche. Ich habe mich auch die Woche dazu nochmal mit unterschiedlichen Stadtwerken auch ausgetauscht. Und die sagen natürlich ganz klar, also ich meine, der Hintergrund ist, die Preise sollen sinken für die Verbraucher. Aber die Meinung der Versorger ist halt, nur weil wir alles auseinanderziehen, heißt es noch lange nicht, dass dann die Preise am Ende sinken. Ne? Das hängt ja mit ganz vielen Dingen zusammen. Also die Fernwärmebranche steht vor einer großen Transformation. Die Netze müssen dekarbonisiert werden. Es stehen unfassbar hohe Investitionen an. Also das wird ja nicht unbedingt dazu führen, dass die Preise dann sinken.
Ist ja letztendlich momentan auch so, die Preise sind sehr unterschiedlich. Deshalb es ist auch irgendwie schwer vorstellbar, dass es jetzt wirklich tatsächlich irgendwie eher in Richtung Einheitspreis gehen sollte. Das Bundeskartellamt prüft ja auch regelmäßig, wie die Preise im Fernwärmebereich sind. Und ja, es gibt eine Untersuchung gegen 6 Fernwärmebetreiber, denen gegebenenfalls ein missbräuchliches Preisniveau auch vorgeworfen wird. Aber 6 von mehreren 100 ist natürlich jetzt auch nicht so eine Riesenzahl. Was sagt denn die Branche dazu? Du hast es gerade gesagt, du hast mit mehreren Stadtwerken immer wieder gesprochen. Ich glaube, zuletzt die Aussagen werden jetzt so langsam immer deutlicher und klarer, oder?
Ja, also Kartellamt ist aktuell die Behörde, die dafür zuständig ist, das Ganze zu kontrollieren, hat aber wohl auch einfach begrenzte Mittel dafür. Ne? Ich weiß nicht, ob man mit mehr Personal auch noch mehr Versorger einfach unter die Lupe nehmen könnte. Aber das ist halt auch eine Geschichte, die jetzt mehrfach angesprochen ist. Die Mittel, die dem Kartellamt zur Verfügung stehen, um das Ganze zu kontrollieren, reichen halt einfach nicht aus. Das sagt ja auch Herr Mund selbst und fordert da auch mehr Kompetenzen, um eine stärkere Preisaufsicht halt eben durchzusetzen.
Ja, von den Verbänden und Unternehmen kommt ja deutliche Kritik. Es gab diese Woche auch eine Anhörung im Bundestag zur Nutzung von Abwasserwärme. Da ging es dann am Rande natürlich oder es ging natürlich auch um die Fernwärme mit dabei. Kai Lobo vom Stadtwerke VKU-Verband hat gesagt, müssen wir aufhören mit dem Fernwärme-Bashing. Und gestern beim VKU-Festakt hat die Geschäftsführerin der Stadtwerke Schneeberg, das ist ein kleines Stadtwerk aus dem Erzgebirge in Sachsen, Janice Kaiser, hat auch gesagt, also wenn wir jetzt dem Wärmemarkt die Zwangsjacke der Regulierung überstülpen, dann sei das ein absolutes No-Go, weil eigentlich die meisten Kommunen gemeinsam mit ihren Stadtwerken und Wärmeversorgern sind ja gerade dabei, erst die kommunale Wärmeplanung in die Wege zu leiten. Da stehen auch Milliardeninvestitionen an und auf dem Wege jetzt auch noch mit einer Regulierung zu drohen, das schmeckt vielen Unternehmen in der Branche definitiv gar nicht, weil es ja ohnehin so ein Stück weit auch die Sorge gibt, wie finanziert sich eigentlich der Fernwärmeausbau? Da haben die Unternehmer durchaus auch das ein oder andere Fragezeichen.
Vielleicht jetzt nicht unbedingt als Frage dazu, aber es geht ja auch nicht nur um die Regulierung, die den Versorgern dann auch Sorge macht, sondern es geht ja auch um die ganze Akzeptanzgeschichte, die dahinter steht. Also wir wollen die Fernwärme massiv ausbauen im Rahmen der Wärmewende, aber das braucht halt nun mal einfach Akzeptanz aus der Bevölkerung. Und wenn sozusagen die Fernwärmeversorger jetzt von unterschiedlichen Seiten als die bösen Monopolisten dargestellt werden, die sozusagen die armen gefangenen Kunden nur ausnutzen, trägt das ja nicht unbedingt zur Akzeptanz bei. Und das ist, glaube ich, auch das, was vielen Versorgern große Sorge bereitet, dass sie da wieder in große Diskussionen hineinlaufen mit ihren Kunden.
Da muss man vielleicht nochmal ganz kurz auch die Frage klären, warum reden wir eigentlich darüber? Denn Stromnetze, Gasnetze, die sind reguliert schon seit vielen, vielen Jahren, die Fernwärme eben nicht. Was sind die Argumente dafür, dass das nicht der Fall ist? Das ist einerseits, weil Wärmenetze natürlich sehr regional und lokal organisiert sind, jeweils unter eigenen Bedingungen auch aufgebaut worden sind, häufig in kommunaler Hand. Da hat man also so ein bisschen Vertrauen darauf, dass die kommunalen Anteilseigner auch darauf achten, dass da auch faire Preise dann aufgerufen werden. Und auch noch so ein Punkt, der mit reinspielt, ist, dass die Fernwärmenetze oftmals eine sehr unterschiedliche technologische Basis haben, dass sie nicht miteinander vergleichbar sind, was ja auch wieder dahin führt, dass so ein genereller Einheitspreis ein unheimlich schwer umsetzbar ist. Andererseits sind das auch alles irgendwie Argumente, die auch angreifbar sind, die, ja, über die man zumindest diskutieren kann.
Ja, Stichwort unterschiedliche Preise, da haben wir ja, da gibt es ja den Versuch mit der Preistransparenzplattform, da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Wenn man da reinschaut tatsächlich, da sind ungefähr die Hälfte der Fernwärmeversorger sind da inzwischen vertreten. Aber die Preise, die sind teilweise deutlich unterschiedlich, weil die Gegebenheiten zwischen kleinem Netz und riesem städtischen Netz, wo dann ganz andere Sachen reinfließen als Energieträger, die sind schon enorm. Aber natürlich wünschen sich die Verbraucher natürlich auch Sicherheit. Die haben jetzt eine schwere Leidensphase hinter sich. Energiekrise, die Gaspreise haben das alles nach oben gezogen. Es kommt jetzt alles erst zeitverzögert auf den Rechnungen an. Das heißt, man kann natürlich auch die Verbraucherseite verstehen, die vielleicht bei den Preisklauseln teilweise noch einen großen Gasanteil drin haben und jetzt wirklich saftige Rechnungen bekommen. Ne? Das muss man halt auch sehen als Gegenpol.
Das ist halt auch so eine Geschichte. Ne? Also ich hatte mich in dieser Woche mit Enercity dazu so ein bisschen ausgetauscht und die sagen halt auch ganz klar, das ist total schwierig, das zu kommunizieren. Ne? Also man guckt irgendwie auf den Gaspreis, so da ist jetzt mittlerweile wieder ein bisschen Beruhigung eingekehrt und gleichzeitig kommen die Rechnungen für die Fernwärme, die aber massiv gestiegen sind. Ne? Also Enercity hat dann zum Beispiel einfach Rabatte gegeben, weil sie sagen, wir können das nicht kommunizieren unseren Kunden gegenüber. Das fand ich schon spannend.
Eine Keule, die über dem Ganzen schwebt, ist ja auch noch eine eigentumsrechtliche Entflechtung der Wärmeerzeugung und des Betriebs der Fernwärmenetze. Das ist ja auch ein Punkt, den die Monopolkommission noch mit eingebracht hat. Das wäre nochmal so eine richtig heftige Keule. Bevor wir aber darauf noch weiter eingehen, das können wir sicherlich in weiteren Folgen noch machen, lass uns doch mal zu einem anderen Netzthema kommen, nämlich zum Wasserstoffkernnetz. Wir warten eben nicht nur weiterhin auf das grüne Licht für die Kraftwerksstrategie. Das ist zwar mittlerweile für das Wasserstoffkernnetz aus Brüssel erfolgt und eigentlich haben wir damit gerechnet, dass jetzt die Ferngasnetzbetreiber relativ schnell jetzt ihren Antrag für den Aufbau des großen Wasserstoffkernnetzes in Deutschland bei der Bundesnetzagentur einreichen. Das ist aber noch nicht passiert. Und es gibt Gründe dafür, Michaela, und die kennst du besser.
Da hat sich mein Kollege, der Heiko Lohmann, umgehört. Der ist ja unser Gasmarktexperte jetzt sozusagen. Der hat mit verschiedenen Leitungsnetzbetreibern gesprochen. Für uns war halt direkt ein Rätsel. Also die Frist nochmal ganz kurz. Am 21.06. wäre es soweit gewesen. Aber ja, der Antrag erfolgte nicht. Man wartet halt immer noch auf das grüne Licht der EU-Kommission, ne? Damit man Sicherheit hat bei der Investition und dann nicht Milliarden irgendwie versenkt, weil man die Befürchtung hat, man bleibt auf dem Risiko oder auf dem Geld sitzen. Ja, dann hat man überlegt, woran liegt es denn jetzt, dass die Vernetzungsnetzbetreiber jetzt keinen Antrag gestellt haben? Ne? Gab es verschiedene Gerüchte. Ja, der Heiko hat jetzt einen Vernetzungsnetzbetreiber gefunden, der wirklich gesagt hat, ja, die Kommission hat zwar so eine Art Pressemitteilung rausgegeben, wo auch Eckpunkte drinstehen, aber es ist immer noch nicht ganz klar, dass wirklich das volle Risiko genommen wird. Mit Ferngasnetzgesellschaft hat er gesprochen und ja, die Zweifel sind halt wirklich da, ob die Kommission so alles durchwinkt, was da im Raume steht.
Ja, ist tatsächlich ja eher so ein kleinerer Gasnetz, Ferngasnetzbetreiber, der sich da jetzt zu Wort gemeldet hat, der seine Bedenken äußert. Und offensichtlich gehen die Meinungen innerhalb der Ferngasnetzbetreiber da auch durchaus auseinander. Aber die Fernsgasnetzgesellschaft, kleiner Betreiber, ich gesagt, betreibt irgendwie ein Netz von 3000 Kilometern in Thüringen und Franken vor allen Dingen. Und die haben eben große Sorge, dass am Ende des Tages, dass sie, wenn das mit dem Wasserstoffkernnetz, wenn das am Ende alles nicht so fliegt, wie sich das momentan viele erhoffen, dass die Unternehmen auf einem ziemlich dicken Geldbetrag sitzen bleiben könnten. Und es ist eben ungewiss aus deren Sicht, ob die EU-Kommission jetzt eben auch definitiv abgesegnet hat, dass im Zweifelsfall der Staat auch mit einem größeren Anteil dann auch einspringt, wenn das mit dem Wasserstoffkernnetz am Ende alles nicht so gut klappt. Und die wollen jetzt erst nochmal eine juristische Prüfung auf den Weg bringen.
Ja, genau, das wäre also der Fallback, ne? Dass wenn es wirklich nicht fliegt und der Wasserstoffhutlauf scheitert, dass der Bund dann reinschreitet und 76% ist gerade so in den Papieren drin, wer würde das dann auffangen? Das heißt also, es sind eigentlich so zwei Punkte, ne? Bei dem einen Punkt scheint relativ klare Sicherheit zu haben, ne? Es wird jetzt am Anfang erstmal es wird Kredite geben müssen, die auch zinsvergünstigt über die staatliche KfW-Bank rausgehen werden. Da sieht es wohl echt ganz, ganz gut aus. Ne? Da geht es um einen Betrag von 3 Milliarden Euro, dass da der Segen aus Brüssel da ist. Aber dieser zweite Punkt, da scheint es wirklich anscheinend Bauchschmerzen zu geben innerhalb der Fernleitungsnetzbetreiber.
Naja, zumal die ja vorher schon Bauchschmerzen hatten, weil es ist vorgesehen, dass die Netzbetreiber einen Selbstbehalt von insgesamt 26% am Ende haben sollen. Es war ihnen ja schon zu viel. Ne? Also es wurde ja vorher schon darüber spekuliert, wenn es bei dem Selbstbehalt bleibt, gehen die Netzbetreiber den Weg überhaupt weiter? Also da wurde zumindest mal so ein Stück weit damit gedroht. Dann kommt der Antrag unsererseits nicht. Jetzt haben sie die 26% geschluckt, aber es könnte eben, jetzt steht es zumindest im Raum, dass es noch ein größerer Anteil wird. Da zögert der ein oder andere dann eben doch.
Ja, genau. Ja, an dem Punkt ist das Bundeswirtschaftsministerium einfach hart geblieben. Ne? Die haben gesagt, ein bisschen Risiko müssen wir auch wirklich abgeben. Wir können hier nicht alles alleine schultern. Ja, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Es gibt aber noch ein zweites spannendes Thema in dieser Woche zum Wasserstoff. Es wird vielleicht das erste Wasserstoff-Import-Terminal in Lubmin geben. Das war auch eine Nachricht, die uns durchaus beschäftigt hat. Auch da hat der Heiko so ein bisschen rumgehört und auch was spannende Sache aufgeschrieben. Ja, Betreiber wird sein die Deutsche Regas. Das ist ja der einzige Mittelständler oder das einzige privatwirtschaftliche Unternehmen in Deutschland, das auch beim LNG-Terminal-Thema irgendwie im Boot ist. Die ganzen anderen Sachen sind staatlich finanziert oder auch abgesichert. Sie haben als einziges privatwirtschaftliches Unternehmen auch beim LNG-Terminal schon wollen investieren. Ja, und jetzt kam heute oder diese Woche die zweite Nachricht, dass es auch ein Import-Terminal für Wasserstoff geben soll. Der soll dann in Form von Ammoniak anlanden. Und ja, wenn alles gut geht, dann könnte 2026 schon der erste grüne Wasserstoff hier in Deutschland anlanden.
Ja, die Deutsche Regas, die betreibt ja momentan noch in Lubmin, also an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern, ein schwimmendes LNG-Terminal. Diese Einheit soll ja Richtung Rügen weiter wandern. Womöglich ist dann Platz vor Ort, um eben genau so ein Terminal aufzubauen, in dem erstmal Ammoniak ankommt. Warum kommt Ammoniak an? Weil Wasserstoff deutlich schwieriger zu transportieren wäre als Ammoniak. Der wird jetzt meistens gehandelt als Transportmedium für den Wasserstoff und dann müsste an dem Standort dann dort quasi ein Cracker entstehen, der dann aus dem Ammoniak wieder Wasserstoff macht. Investitionsentscheidung gibt es aber eben dafür bisher noch nicht.
Nee, das ist richtig. Also bei diesem Cracker, das ist ganz spannend. Ne? Das macht ja dann auch macht dann Regas auch nicht allein. Da ist ein Unternehmen dabei, der ist LNG-Spezialist, Hö LNG. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es ist immer so eine schwierige Hö LNG oder wie auch immer man es wirklich ausspricht. Vielleicht wisst ihr es besser als ich.
Klingt auf jeden Fall lustig. Ja, irgendwie Hö geschrieben, aber mit noch ein paar Buchstaben dazwischen. Also.
Genau, und die arbeiten ja wirklich an der Technik, dass sie den Cracker halt nicht an Land, sondern wirklich auf dem Terminal selber installiert haben wollen. Und ja, das wird halt auch, das Argument dafür, jetzt mal um das kurz einzuordnen, ist einfach, dass man dadurch eine Flexibilisierung bekommt. Ne? Man hat nicht irgendwie vor Ort was feststehen, sondern man kann reagieren. Auch der Heiko hat sich auch in der Branche umgehört. Und da war die Reaktion eigentlich eher positiv, weil er gesagt hat, oder weil die Marktteilnehmer sagen, das ist eine gute Flexibilitätsquelle, weil wir auch nicht so wissen, wann kommen denn wirklich die Wasserstoffspeicher in Deutschland? Wann werden die gebaut? Wann sind die fertig? Und da ist so eine Einheit, die wirklich flexibel reagieren kann und nicht irgendwie fest installiert ist und die man vielleicht auch wieder im schlimmsten Fall, wenn es halt nicht funktioniert, wieder abtransportieren kann, da wäre das eine gute Sache.
Aber im Prinzip betreten wir damit Neuland, weil es gibt wohl weltweit noch keinen Wasserstoff-Import-Terminal. Auch so ein Cracker zu installieren, das ist schon auch eine ordentliche Industrieanlage. Gibt ja offenbar zwei verschiedene Wege dann, um aus dem Ammoniak wieder Wasserstoff zu machen. Also es wird letztendlich wird das Ammoniak aufgespaltet in Wasserstoff und Stickstoff in zwei Verfahren, entweder eine thermische Zersetzung oder eine katalytische Zersetzung, also einmal mit Hitze oder einmal andere Mal mit einem chemischen Prozess. Ich hoffe, es fragt jetzt keiner von euch nach den weiteren Details.
Nein, keine Sorge.
Aber also es ist durchaus es ist auf jeden Fall ein Vorzeigeprojekt, wenn es denn dazu kommt.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Gut, was war sonst noch los in dieser Woche? Ich glaube, das meiste davon kann man einfach nachlesen bei uns auf www.energate-messenger.de. Es gab nochmal einen Rekordausbau bei den erneuerbaren Energien. Es gibt auch, ja, ich glaube, man kann schon sagen, gewisserweise einen Skandal bei den Stadtwerken in Dortmund. Da hat die Vertriebsgesellschaft ein ordentliches Millionenloch in der Bilanz verursacht. Es ist die Rede von einer möglichen Manipulation und es hat zur Folge, dass jetzt womöglich auch die Konzernchefin Heike Heim zurücktreten muss. Ist das das Ansinnen des Aufsichtsrats in Dortmund? Die Details dazu bei uns online energate-messenger.de. Ja, und dann sind wir beim Ende angekommen, an einem Tag, bei dem heute Abend noch Fußball stattfindet. Deutschland spielt gegen Spanien. Olaf Scholz hat auch getippt. In all seiner Emotionalität hat er zum Schluss seiner Rede noch gesagt, 1-0 für Deutschland. mal gucken, ob er damit recht behält. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich gewagter Tipp. Aber beim Fußball weiß man nie. Mareike, Michaela, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Ein schöner Podcast. Gerne bei nächster Gelegenheit wieder.
Sehr gerne.
Dann gucken wir mal, was heute Abend beim Fußball passiert. Wir wünschen eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.